SWR aktuell, mondial.
Herzlich willkommen, ich bin Claudia Barthe.
Und ich bin Junaid Özadalı.
In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen unterschiedlichster Herkunft, die unsere Gesellschaft prägen und mitgestalten. Wir sind neugierig auf ihre Geschichten und wollen wissen, was sie bewegt und was sie für Ziele haben.
Wenn man die Elend sieht, wenn man den Fluch sieht, wenn man dann auch den Drama innerhalb der Fluchzeit sieht, man ist verpflichtet, diese anderen Menschen zu helfen. Und wenn man kann, muss man das machen.
Wer nach einer Flucht in einem neuen Land versucht, Fuß zu fassen, der ist darauf angewiesen, dass man ihn unterstützt. Alles ist neu, die Sprache, die Kultur. Man muss mit Behörden und Ämtern klarkommen.
Und auf diese Hilfe waren viele Menschen beispielsweise 2015 angewiesen, als sie in Deutschland Zuflucht gesucht haben. Und die Erfahrung, Hilfe und Unterstützung in einer schwierigen Situation zu bekommen, das ist, denke ich, etwas, was etwas mit einem macht. Junaid, was meinst du?
Ja, ich würde auch sagen, die meisten Menschen, die so eine Hilfe erfahren haben, sind dankbar. Einige möchten vielleicht auch etwas zurückgeben.
Als Journalistin, muss ich sagen, bin ich schon oft auf Menschen mit Fluchterfahrung gestoßen, die inzwischen gut integriert sind und sich ehrenamtlich und beruflich im sozialen Bereich engagieren. Das, glaube ich, ist kein Zufall.
Und wir haben zwei Menschen aus Mainz eingeladen, bei denen das so ist. Das ist zum einen Behruz Azadi. Er ist 1975 aus dem Iran nach Deutschland gekommen. Heute ist er Leiter des Malteser Migrationsbüros für Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland. Für sein Engagement hat er das Landesverdienstkreuz verliehen bekommen. Herzlich willkommen, Herr Azadi.
Vielen Dank, danke.
Und bei uns ist Mohammad Al-Sadi. Er kam 2016 aus Syrien über eine der Balkanrouten nach Deutschland. Inzwischen studiert er im vierten Semester an der Katholischen Hochschule in Mainz Soziale Arbeit. Daneben ist er ehrenamtlicher Dolmetscher bei der Diakonie und für Amnesty International und Gründungsmitglied von New Horizons, ein Verein, in dem Geflüchtete anderen Geflüchteten in Darmstadt und Mainz helfen. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Mit Ihnen wollen wir darüber sprechen, was Sie zu Ihrer Arbeit motiviert hat, welche Rolle die Erlebnisse Ihrer Eigenflucht dabei spielt und welche Erfahrungen Sie mit Ihrem Engagement so machen.
Und zum Reinkommen würden wir Sie am Anfang bitten, drei Sätze kurz und spontan zu ergänzen. Ich helfe anderen Menschen gerne, weil...
Weil die Nähe zählt, weil wir denn mit den Menschen nahe kommen sollen und dann auch denen zu helfen.
Ja, also ich habe das Gefühl, dass ich nicht nur was nehmen soll, sondern auch was geben auch.
Wenn ich Bundeskanzler wäre, würde ich?
Für die Gerechtigkeit, Demokratie und Chancengleichheit für die Gesellschaft schaffen, dass jetzt auch keine Mensch sich benachteiligt fühlt, ohne Hautfarbe, ohne Gender, ohne Nationalität auch gleich behandelt werden.
Ich würde dann die Soziallage versuchen zu verbessern und gucken, wie kann man Sozialprobleme bekämpfen.
Ja, ich würde in meine Heimat zurückkehren, wenn?
Wenn ein demokratisches Land ist und dann auch die Demokratie, Menschenrechte und Freiheit gibt. Leider im Iran gibt es nicht. Wir haben mit einem totalitären Regime zu tun. Deswegen kann ich nicht zurück, aber ich würde gerne, ich habe mich nicht entwurzelt, irgendwann, wenn ein System da ist, die für Demokratie, Menschenrechte einsetzt, dass ich dann mit Würde zurückkehre.
Einfach, wenn in meiner Heimat Frieden gibt und auch Freiheit.
Wir gehen auf all diese Punkte später noch mal etwas genauer ein. Herr Azadi, wir haben ja schon ganz oft miteinander zu tun gehabt. Das liegt einfach daran, dass Sie in so vielen Bereichen in Mainz aktiv sind. Als Leiter des Migrationsbüros der Malteser in Mainz beraten Sie Menschen, die hierher geflohen sind, in allen Lebenslagen. Das reicht von Corona-Infektionsschutz bis hin zur Rückkehrberatung. Sie waren aber auch einer der Ersten, die 2015 zur Balkanroute aufgebrochen sind, um dort zu helfen. Vor kurzem waren Sie noch in Moria. Ich wollte einfach mal grundsätzlich die Frage stellen, was würden Sie sagen, woher kommt dieses große Engagement von Ihrer Seite aus? Was motiviert Sie?
Die Motivation kommt allein, wenn man selbst in einem Exil leben muss. Exil ist eine schmerzhafte Sache, die man nicht mit den Medikamenten lösen kann, sondern mit der Seelenerkrankung ist, dass man auch Verständnis muss zeigen für die anderen Menschen, die auf der Flucht sind. was ich in der Welt erlebt habe, jahrelang bei Maltese. Es engagiert mich, meinen Mitmenschen zu helfen. Wenn man die Elend sieht, wenn man den Flucht sieht, wenn man dann auch den Drama innerhalb der Fluchtzeit sieht, man ist verpflichtet, diese anderen Menschen zu helfen. Und wenn man kann, muss man das machen.
Wie kam es, dass Sie nach Deutschland gekommen sind?
Ich bin damals als junger Teenager zurück ins Studium hier gekommen, aber ich war gegen den damaligen Regime und heutiges Regime und deswegen konnte ich nicht mehr im Iran zurück und dann, ja, ich habe meine Existenz hier aufgebaut und dann auch zwei Kinder, zwei Enkelkinder, bin ich glücklich und dann auch mein Herz schlägt für die anderen Menschen, besonders schwache Menschen, die unbedingt Hilfe brauchten.
Herr Al-Saadi, Sie sind 29 Jahre alt. Sie haben in Syrien englische Literatur und Management studiert.
Ja, genau.
In Mainz haben Sie sich entschieden, an der katholischen Hochschule soziale Arbeit zu studieren. Warum haben Sie sich denn in Deutschland dann ausgerechnet für diesen Studiengang entschieden?
Ja, ich habe hier in Deutschland überlegt, was soll ich mit Englisch? Und ich wollte hier in Deutschland am Anfang Projektmanagement studieren. Aber meine Perspektive wegen meiner Fluchterfahrung haben sich geändert. Soll ich zum Beispiel Projekte planen und in einer Firma arbeiten und viel Geld verdienen oder kann ich vielleicht was anders tun, also Menschen helfen oder soziale Projekte anstatt planen und was Gutes für die Gesellschaft tun? Ja, deswegen studiere ich soziale Arbeit.
Sie haben ja eine Entscheidung getroffen.
Die Entscheidung war, also ich habe hier in Deutschland Hilfe gekriegt und das hat mein Leben geändert. Und ich wollte auch Leben anderer Menschen versuchen zu verbessern oder versuchen, dass die Menschen auch eine Chance haben. Und ich finde, Sozialarbeit ist also ganz gut für mich, weil ich habe viele Möglichkeiten, arbeiten und gleichzeitig Menschen zu helfen und auch für die Gesellschaft was Gutes zu tun, also dass ich auch meine Rolle in der Gesellschaft richtig spielen kann.
Sie sind ja seit 5 Jahren in Deutschland.
Genau, ungefähr 5 Jahren.
Ja, wie schwer ist es denn Ihnen gefallen, jetzt in einem fremden Land von vorne zu beginnen?
Das war ganz schwierig und es ist immer noch schwierig. Die Sprache ist eine Herausforderung. Bildungssystem ist eine Herausforderung. Alles hier ist ganz neu. Fremdsein, das Gefühl, dass man manchmal abgelehnt ist, das macht alles schwierig.
Und Herr Al-Saadi, Sie sind natürlich in den 70er Jahren nach Deutschland gekommen. Das war eine andere Zeit, aber ich denke, Sie haben wahrscheinlich am Anfang ähnliche Erfahrungen gemacht wie Herr Al-Saadi.
In der Zeit war ja die Weltbewegung war anderes gewesen, auch das soziale Gefüge im Land, in Deutschland war völlig anderes. Man war viel mehr politisch aktiv. Ich bin als ein junger Student hierher gekommen und dann auch musste ich arbeiten natürlich und mein Studium finanzieren, weil meine Familie konnte mich nicht ernähren. Das war eine aktive Rolle in der Gesellschaft. Kurz nach dem Beginn des Studiums bin ich im Allgemeinen Studentenausschuss aktiv gewesen. Politisch war ich unterwegs, habe ich vieles in der Uni Mainz bewegt. Da waren andere Zeiten. Und dann seit 82, wo das iranische Regime nicht meine Unterlage bzw. meinen Pass verlängert hat, dann musste ich bekennen, dass ich nicht mehr im Iran gehen durfte und kann. Und wenn ich auch dann hingehen würde, eventuell mit politischer Verfolgung. Seitdem bin ich im Exil. Und das Exil ist eine schwierige Zeit. Man entwurzelt sich von Heimat, aber kommt hier und muss alles Neues anfangen. Und neuer Anfang heißt, mit allen Schwierigkeiten, auch Bürokratie und alle anderen. Aber trotz allem, wenn man sich bemüht und dann überzeugt arbeitet, dann schafft man.
Und diese Erfahrungen, die Sie damals gemacht haben, inwieweit würden Sie sagen, wirkt sich das heute auf Ihre Arbeit aus?
Viel, viel. Ich sag's Ihnen, ich bin fest überzeugt, wenn man mit dem Engagement, mit dem Liebe und dann auch den Chancengleichheit die Gesellschaft betrachtet, kann man vieles machen. Und was ich gelernt habe, habe ich versucht, 1:1 weiterzugeben. Und dann bin ich auch froh, dass ich auch so viele Menschen in der Zeit bei mir ausgebildet worden sind, die in sozialem Engagement unterwegs sind, auch politisch unterwegs sind, wurden positiv aufgenommen. Und diese Aufnahme motiviert auch andere Menschen zu helfen. Nach dem Motto nehmen und geben und dann ist das in der Realität umgesetzt worden.
Also Sie haben anderen geholfen, sich selbst geholfen, aber wie weit wurde denn Ihnen geholfen, Herr Al-Saadi?
Ja, das war eine große Unterstützung, muss ich mal sagen, wo ich das zum Beispiel in evangelische Gemeinde gearbeitet habe bei der Pfarre. Und dann hat mir auch viel unterstützt und hat auch Verständnis gezeigt, dass ich denn in einer Situation bin, wo ich auch finanziell dringend notwendig arbeiten müssen. Dann habe ich denn jahrelang in den evangelische Studentengemeinde gearbeitet, dass ich auch gleichzeitig parallel mein Studium fortzusetzen, weil das Studium kostet Geld. Wenn diese Unterstützung nicht da gewesen wäre, vielleicht wäre alles in andere Richtung gegangen. Ich bin dankbar, dass sie mir und auch Personen wie ich unterstützt haben und wir haben auch in der Gesellschaft eine Antwort zu geben, was wir gelernt haben, weitergeben für andere Menschen.
Herr Al-Saadi, an welche positiven Erfahrungen mit Menschen, die Ihnen geholfen haben, erinnern Sie sich heute im Rückblick? Hat Sie jemand besonders unterstützt?
Ja, also auf dem Fluchtweg habe ich Hilfe gekriegt und auch hier, als ich nach Deutschland kam. Mein Fluchtweg war ein bisschen anders und kompliziert. Es gibt diese kleine Geschichte, als ich in Kroatien war, also auf dem Weg nach Deutschland. Nach Deutschland fahren konnte ich nicht, weil ich kein genug Geld gehabt und ich musste an die Grenze fahren zwischen Serbien, glaube ich, und Kroatien, also wo die anderen geflüchteten Menschen von Griechenland über Serbien nach Kroatien gekommen sind und dann sind sie mit dem Zug nach Deutschland gekommen.
Balkanroute nennt man sie.
Ja. Genau. Ich dachte, ja, dann werde ich weiter mit den anderen fahren, aber ja, das war nicht der Fall. Ich durfte nicht rein zu diesem Camp. Das war ein Camp. Ja, das war Mitte im Wald, da gibt's nichts und es war im Winter, war ganz kalt. Die Polizisten dort haben sie gesagt, ich muss nach Serbien zurück und wahrscheinlich nach Griechenland und ich muss mich dort registrieren nochmal. Ja, ich hatte kein Geld, ich konnte nicht zurück in die Stadt. Es war 2 Uhr Nacht. Ich dachte, ja, dann ist das Leben vorbei für mich. Dann habe ich keine Chance mehr, wenn ich nicht rein darf. Plötzlich habe ich eine Frau gesehen auf dem Parkplatz daneben. Ja, ich bin hin, also zu ihr gegangen. Ich habe gefragt, ob sie Englisch spricht. Sie hat ja gesagt. Sie hat so spezielle Kleidung. Also da stand Rotes Kreuz oder sowas. Aber habe ich das von dem Symbol erkannt. Ich durfte mit ihr über einen Personaleingang. Also das war ein spezieller Eingang für die Mitarbeiterin da. Also sie hat eine Polizisten gefragt, die eine höhere Position hatte, die etwas entscheiden könnte. Und es gab bestimmte Maßnahmen zur Überprüfung, wie bin ich hierher gekommen und so Identität und sowas. Und danach durfte ich rein und weiter nach Deutschland. Und ja, für mich, das hat mein Leben geändert, weil ich könnte vielleicht jetzt gestorben sein oder sowas. Und hier in Deutschland habe ich Rechtsberatung gekriegt bei der Diakonie, als ich nach Deutschland kam in der Einnahmeeinrichtung und das hat auch mir sehr geholfen und hier habe ich angefangen, mich zu fragen, was möchte ich in meinem Leben machen, was sind meine Ziele jetzt, also das System haben wir nicht zum Beispiel in Syrien. Ich habe hier viel gelernt, also hier die Sozialstruktur, Menschenrechte, Demokratie, alles spielt eine Rolle, also hat das irgendwie mit der Hilfe, die ich gekriegt habe, was zu tun, als System, als Gesellschaft. Und die beide Hilfe haben mein Leben geändert, würde ich mal sagen.
Inwieweit würden Sie sagen, sind Sie durch Ihre Fluchterfahrung auch jetzt fähig und in der Lage, anderen Geflüchteten in besonderer Weise zu helfen?
Ja, vielleicht kann ich manchmal andere Menschen gut verstehen, also Mitgefühl, Kommunikation. Also es geht nicht nur um die Sprache, weil ich auch dieselbe Situation erlebt habe, dass ich weiß, welche Ängste die Menschen haben, was brauchen sie, die Erwartung. Ja, und das macht meine Arbeit oder meine ehrenamtliche Tätigkeit einfacher.
Ist da mehr Vertrauen da, wenn Sie Wissen über die kulturellen Zusammenhänge haben?
Genau.
Auch mit dieser ganzen Hilfe auch umzugehen, ja, das näher zu bringen. Wie einfach oder wie schwer ist es denn eigentlich, Herr Al-Saadi?
Ja, das ist schwierig. Also man kann Sozialdienstleistungen nicht gut vermittelt, wenn keine gute Kommunikation besteht. Und die Tatsache, dass geflüchtete Menschen aus ganz anderen Regionen kommen oder Kultur kommen, das macht die Kommunikation schwieriger. Wenn zum Beispiel ErntamtlerInnen oder SozialarbeiterInnen wie Herr Al-Sadi zum Beispiel, die die Sprache und Kultur auch kennen, also das vermeidet man auch Missverständnisse zwischen KlientInnen und das Amt zum Beispiel.
Auch genau in der Corona-Pandemie, die Leute zu vermitteln, deutsche Sprache reicht nicht. Wenn wir viele erreichen müssen, da sind die Elemente und Faktoren, die in der Sozialarbeit und auch in anderen Bereichen man einsetzen muss, damit das auch weiterkommt, weil wir leben in einer postmodernen Gesellschaft, aber wir leben auch in einer Bürokratie. Aber man muss dann ruhig daran gehen und dann versuchen, dann nach Lösungsmöglichkeiten zu finden.
Das neue Thema, was jetzt gerade ansteht, sind die Impfungen. Treffen Sie da auf Schwierigkeiten?
Die Frage ist mit Jein zu beantworten. Natürlich, es gibt Menschen, die sagen, ja, was bringt mir die Impfung? Wir sagen dann, jeder soll sich impfen lassen, weil man macht sich immun und dann auch die Gesellschaft wird immun sein. Deswegen, wir sind im gesamten Land unterwegs, um die Leute zu informieren, Multiplikatoren zu erreichen, wie wichtig ist, dass die alle sich impfen lassen. Flüchtlinge, die neu ankommen, mit falscher Information werden gefüttert und diese falsche Information muss man entgegenwirken. Beispiel, man sagt, wenn man geimpft ist, man kann die Leute abschieben. Das ist Blödsinn, das ist Quatsch. Da muss man entgegenwirken, weil die Abschiebungen mit oder ohne Impfung findet es statt, wo ich auch dagegen bin, aber trotz allem, das findet es statt. Das ist ein schwieriges Prozess gewesen und bleibt auch, aber ich glaube, wir sind in richtigen Schritten, um die Leute zu überzeugen, wie wichtig ist das, dass sie sich es schnell wie möglich impfen lassen.
Und wie machen Sie das dann, Herr Al-Sadi? Diese Überzeugungsarbeit ist ja nicht einfach. Manche denken sogar, dass man durch die Impfung unfruchtbar wird.
Absolut.
Solche Gerüchte kursieren immer wieder. Es geht ja um die Glaubwürdigkeit. Wie schaffen Sie das dann?
Ja, gegen Gerüchte zu wirken, dann haben wir dann zum Beispiel Multiplikatoren erreicht. Die Multiplikatoren, die weiter vermitteln können, Sprache, kulturell. Wir sind Tag und Nacht momentan unterwegs, die Leute zu überzeugen. Und die Nachahmung ist der zweite Aspekt, dass viele gesehen haben, auch mit dem mobilen Impfteam, wunderbar, die haben keine Probleme bekommen. Und deswegen die anderen haben gesagt, ja, wir wollen auch uns impfen lassen. Ich bin mit dem Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Hoffmann, unterwegs, persönlich beide, landesweit. Das sind die Methoden, die wir gefunden haben. Und diese Information ist unsere Pflicht, weiter zu vermitteln.
Und werden Sie angegriffen?
Ja, es gibt Leute, die sagen, das ist alles Quatsch. Ich habe keine Corona, ich bekomme keine Corona, sondern einfach mit Äußerungen, verbale Äußerungen gibt es, ja. Bei den Menschen mit Migrationshintergrund auch bei Deutschen gibt.
Welche Quellen haben diese Menschen, dass sie dann so skeptisch dann werden? Woher bekommen die Flüchtlinge solche falschen Informationen?
Ja, schauen Sie mal, jeder hat ein Smartphone. Und da gibt es immer wieder solchen falschen Informationen, die Leute auf Heimatsprache bekommen. Das ist das Problem dabei. Die offiziellen Nachrichten reden darüber nicht. Deswegen auch viele Leute werden abhängig. Aber wenn sie bekommen, dann reagieren sie völlig anders. Ich kann Dutzenden Beispielen sagen, dass sie das völlig andere Menschen geworden sind und dann auch überzeugt sind, dass sie andere empfehlen, sich impfen lassen. Und das ist das die Erfahrung, die wir gesammelt haben.
Herr Al-Sadi, welche Erfahrungen haben Sie in diese Richtung gemacht? Sie haben ja auch Ihre Kontakte zu syrischen Freunden und Familienmitgliedern.
Ja, also eigentlich alle meine Freunde und Leute, die ich kenne, die sind schon geimpft. Also sie haben nichts gegen Impfung. Ich habe dazu eine Meinung. Ich glaube, das hat mit der Erfahrung in der Heimat was zu tun, weil die Menschen, die geflüchtet sind, sie vertrauen ihrer Regierung nicht. Also sie haben das nicht gelernt, Gesundheitssystem zum Beispiel zu vertrauen, die Regierung generell zu vertrauen. Und sie haben das nicht gelernt, die richtige Quelle zu recherchieren. Das funktioniert vielleicht unbewusst. Man hat Angst. Ich weiß nicht, ist die Impfung richtig oder nicht? Gibt es Corona oder gibt es kein Corona? Woher soll ich Informationen kriegen? Kann ich dem Gesundheitsamt vertrauen oder nicht? Also ich glaube, das funktioniert unbewusst, weil wenn man in einer Diktatur lebt, also in einer Regierung lebt, die man nicht vertrauen kann und auf einmal hierher kommt, alles funktioniert ganz anders. Wenn man das nicht gelernt hat, dann hat man Schwierigkeiten, aber man kann das nicht richtig beschreiben, woher kommt die Angst? Weil er hat ganz schlechte Erfahrungen in der Heimat gemacht. Deswegen finde ich, was Herr Assadi macht, ist sehr wichtig. Er versucht mit der Muttersprache alles zu erklären und die Vertrauen des Menschen zu gewinnen und die richtige Informationsquelle zu geben. Herr Assadi ist unabhängig auch von der Regierung. Also es macht es einfacher für die Menschen, dass sie das akzeptieren.
Wenn Menschen der Regierung in ihrem Herkunftsland kein Vertrauen haben und deswegen auch geflüchtet sind, braucht man da auch eine gewisse Zeit, dass man auch den Behörden des Landes vertraut, dass sie aufgenommen hat.
Genau, ich finde, das ist auch eine Aufgabe der Sozialdienste auch, also nicht nur die Regierung hier oder Gesundheitsamt, weil die spielen eine wichtige Rolle.
Ich finde das auch sehr interessant, weil als Deutscher ist man es gewohnt, dem Staat ein gewisses Grundvertrauen entgegenzunehmen. Das muss man sich erstmal bewusst machen als Außenstehender, dass es diese Vorbehalte da gibt.
Die gewisse Unklarheiten und dann auch keine Perspektive, einfach Leute wegen ihrem Schicksal warten müssen. Das sind alle Faktoren, die auch dazu eine Rolle spielen. Da kommen andere Informationen, dann baut sich alles zusammen.
Und Sie erreichen da wahrscheinlich als Mensch mit Fluchterfahrung oder auch Exilerfahrung mehr, als wenn jetzt nur deutsche Ehrenamtliche
absolut, auf die Menschen absolut zukommen würden. Deswegen bin ich auch in dem Programm von Landesregierung aufgenommen worden und die Leute aufgerufen haben und mittlerweile auch viele bei Impfzentrum sich gemeldet haben oder bei ihrer Hausärzte. Und das zeigt das deutlich, dass die Anzahl gestiegen ist. Am Anfang, vor 3 Monaten, war ja die Anfrage sehr kritisch gewesen. Deswegen haben wir diese Aktion ins Leben gerufen. Und ich denke es mal, die Rest, die noch nicht entschieden haben, die werden demnächst auch entscheiden. Da bin ich positiv und keine Pessimist.
Das ist jetzt ein Beispiel für das Engagement in Deutschland. Aber Sie sind ja beispielsweise auch 2015 an eine der Balkanrouten direkt gefahren. Und ich erinnere mich an einen Bericht in der Tagesschau. Da wurden Sie interviewt. Im Hintergrund sah man überall verstreut auf dem Boden Kleider. Wie haben Sie diese Zeit damals erlebt? Und was hat es mit diesen Kleidern auf sich?
Ja, das war eine unbeschreibliche Situation, weil man hat die Elend, Flucht und Angst gesehen, weil viele Angst gehabt haben, dass sie nicht Europa erreichen können. Und als ich an diese Grenze war, sogenannte Balkanroute, an die Rotske, direkt an die Grenze, Eisenbahnstrecke zwischen Serbien und Ungarn, wir haben den Tausenden und Tausenden Flüchtlingen versorgt, die angekommen sind, auch zu Fuß, auch mit den Verletzungen, versucht haben, so medizinisch zu behandeln und zu ernähren. Natürlich, diese Kleidung hat einen Hintergrund. Viele haben gesagt, ach, die kriegen Kleidung, die schmeißen sie mal hin. Das stimmt überhaupt nicht. Die sind durch den Salzwasser geschwommen, rübergekommen. Dann sind sie ohne Aufenthalt in Griechenland zum Hafen gekommen. Und natürlich nach 7 Tagen mit dem Salz und nass, es stinkte. Und deswegen haben sie hingeschmissen, die haben neues Kleid bekommen, gebrauchte Kleidung bekommen, die sauber sind. Es muss auch verbrannt werden, sonst kriegt man andere Hauterkrankungen. Zum Beispiel, was ich in Moria gesehen habe, viele Menschen leiden unter den Magenerkrankungen und Hauterkrankungen. Liegt daran, dass sie oft einmal mit dem Kleidung und dann auch solche Hygienesachen zu tun hat.
Herr Al-Sadi, Sie haben gerade genickt. Sie sind ja selbst auf der Balkanroute unterwegs gewesen.
Ja, genau. Also ich habe das auch erlebt und gesehen. Und mit der Ernährung auch, dass die Menschen vielleicht eine Woche nichts gegessen haben.
Haben Sie die Hilfe auch in Anspruch genommen?
Ja, also in Kroatien habe ich die Hilfe gekriegt. Vorher habe ich ungefähr eine Woche nichts gegessen. Und auch habe ich Kleidung gekriegt, ich könnte duschen und so ein bisschen was essen. Man hat auch keinen Appetit, also wenn man in solche Situation, aber trotzdem, man braucht ein bisschen was zu essen, dass man aufstehen kann und weiterlaufen kann.
Das heißt, so Menschen wie Herr Assadi, die Ihnen da beigestanden haben mit Kleidung und Wasser oder und Essen, das war überlebenswichtig.
Ja, genau. Wenn man eine Woche lang einfach am Laufen war, ohne Aufenthalt, wenig getrunken und keinen Appetit hat und Magenprobleme, ja, die Kleidung stinken, dann ist man in einem Notstand. Dann benutzt man diese Art von Hilfe.
Die waren froh, weil das ging es einfach nicht mehr. Das war auch unsere Aufgabe. Beispiel in einer Nacht habe ich über 2000 Menschen, die angekommen sind, haben wir versorgt. Und dann welche davon habe ich denn an die Grenze zwischen Ungarn und Österreich gesehen, dass sie das geschafft haben. Meistens zu Fuß entlang der Straßen. Das war 2015 ein Bild, die uns auch überzeugt hat und auch die Bevölkerung. Und Bereitschaft in Deutschland war enorm gewesen, muss man Dank sagen. Und da haben wir den Tausenden und Tausenden Ehrenamtler weiter gewonnen, dass sie auch bereit waren, alles geben, dass die Menschen positiv aufgenommen werden. Und muss man auch jetzt ein großes Danke schon an diese Menschen, die Tag und Nacht wirklich Hilfe geleistet haben, für andere Menschen sagen. Und das war in meiner Erfahrung ein großes Ereignis und dann auch die Bereitschaft der Gesellschaft, dass sie hier die Menschen positiv aufgenommen haben.
Und was passiert, wenn man einen jungen Menschen positiv aufnimmt? Das sieht man an Herrn Al-Sadi.
Genau.
Ja, ich habe meine Chance gekriegt und ich hoffe, dass die anderen Menschen auch ihre Chance bekommen werden.
Also Integration ist keine Einbahnstraße. Ja, das war SWR aktuell Mondial. Diesmal ging es um das Thema Geflüchtete, die sich sozial engagieren und sich für Schutzsuchende einsetzen.
Zu Gast bei uns waren Behrus Asadi, er ist Leiter des Malteser Migrationsbüros Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen.
Und Mohammad Al-Sadi, er studiert an der Katholischen Hochschule in Mainz Soziale Arbeit und ist ehrenamtlicher Dolmetscher bei der Diakonie und bei Amnesty International. Vielen Dank, dass Sie beide bei uns waren.
Vielen Dank auch, dass Sie das die Möglichkeit geschaffen haben, dass wir heute hier sind.
Vielen Dank. Es hat mich gefreut, Herr Al-Sadi kennenzulernen und ich bedanke mich für die Einladung.
Viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und wenn euch diese Folge von SWR aktuell Mondial gefallen hat, dann empfiehlt uns weiter.
Abonniert uns, ihr findet uns überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Claudia Barthe
und Cüneyt Özadalı.